ARD Sounds. Zugehörigkeit ist ja für die meisten von uns besonders wichtig. Der Wunsch, Teil von etwas zu sein, angenommen zu werden, sich sicher zu fühlen. Und jetzt stellt euch mal vor, genau diese Zugehörigkeit hat eine Bedingung. So ging es Matthias. Lange Zeit lebt und arbeitet er in einer Kirchengemeinde, verbringt jede freie Minute dort. Aber die Menschen in der Gemeinde signalisieren ihm, du gehörst nur zu uns, wenn du deine Sexualität nicht auslebst.
Vielleicht kann man das irgendwie beschreiben mit einem Haustier, was gar nicht weiß, wie es ist, freilebend zu sein. Ich war einfach da in meiner Welt und ich kannte ja gar nichts außerhalb dieser Welt.
Matthias spürt schon mit 12, dass er Jungs anziehend findet. Aber lange denkt er, dass Schwulsein eine Sünde ist. So sieht es nämlich sein Pfarrer. Matthias versucht viele Jahre, seine Homosexualität zu unterdrücken, bis er diesem einen Menschen begegnet.
Irgendwie war das so, als hätte man dann so ein Loch in so eine Mauer gemacht, wo ich dann das erste Mal durchgucken konnte.
Ich bin Natalia Juselewitsch und ihr hört den Podcast Mein Mensch – Begegnungen, die das Leben verändern. Heute Matthias und das queere Leben.
Wir haben auch schon gesagt, wir gehen hier nicht mehr weg, weil es einfach eine ganz tolle Stimmung ist hier in der Stadt, also politisch, menschlich, und die Wohnung ist auch einfach ein Traum. Also wir wohnen stadtnah, aber mit Park hinten raus.
Matthias ist 35 und lebt in Münster. Die Wohnung ist sehr gemütlich eingerichtet. Hier kann man sich richtig wohlfühlen. Matthias wirkt wie ein Mensch, der mit sich und seiner Welt im Reinen ist. Aber das war nicht immer so. Hinter ihm liegt ein langer Weg.
Aufgewachsen bin ich in Wimmer, das ist ein winziges Dorf im Bad Essener Raum, also Osnabrücker Land. Ich weiß gar nicht, 600 Einwohner oder so hat das. Ist echt sehr, sehr winzig.
Als Kind lebt Matthias mit seinen Eltern und drei Schwestern in einem Einfamilienhaus. Sein Vater ist beruflich viel unterwegs, aber trotzdem scheint alles gut zu sein. Bis sich seine Mutter eines Tages von seinem Vater trennt. Matthias ist da gerade 7 Jahre alt. Für ihn kommt die Trennung aus heiterem Himmel.
Mein Vater war auf Montage und meine Mutter hat angefangen, die Sachen zu packen und dann rüberzubringen ins Nachbarhaus zu unserem zukünftigen Stiefvater. Und wir haben erst gar nicht so richtig gecheckt, was da los ist.
Als der Vater zurückkommt, werden die Kinder zusammengerufen. Sie müssen sich entscheiden. Entweder sie bleiben alle beim Vater oder ziehen mit der Mutter ins Nachbarhaus. Für die Kinder ist recht schnell klar, dass sie mit der Mutter mitgehen wollen, weil der Vater ja beruflich so viel unterwegs ist. Aber das Gefühl, seinem Vater Unrecht getan zu haben, wird Matthias jahrelang begleiten. In seinem neuen Zuhause erwartet Matthias eine richtige Patchwork-Familie. Sein Stiefvater hat schon 4 eigene Kinder.
Und dann haben mein Vater und meine Mutter mit den neuen Partnern immer noch Kinder bekommen, also 4 Halbgeschwister dann insgesamt. Insgesamt waren wir dann 12.
Matthias' Erinnerung an diese Zeit ist zwiespältig. Einerseits wird es ihm nie langweilig. Gemeinsam mit seinen Geschwistern hat er auf dem Dorf viele Freiheiten. Stundenlang treibt er sich in der Natur herum und niemand kontrolliert ihn. Andererseits fehlt ihm der Halt. Zu Hause mangelt es an vielem, vor allem am Geld und an einer Vaterfigur.
Hatte auch damit zu tun, dass unser Stiefvater eigentlich nicht so wirklich gerne Kinder mochte. Und wenn er zu Hause war, dann mussten wir am besten von der Bildfläche verschwunden sein. Ich habe das eigentlich als schön in Erinnerung, dass ich so eine freie Kindheit hatte und so viel irgendwie draußen war oder unterwegs war. Aber der Hintergrund ist eigentlich schon eher trauriger, ja.
Matthias hat ständig das Gefühl, auf sich allein gestellt zu sein. Und dann kommt er in die Pubertät. Ich weiß ja nicht, wie es euch in der Phase ging. Mir kommen sofort schwitzige Hände, Aufregung und Unsicherheit über mich und meinen Körper in den Kopf. Die Hormone spielten verrückt. Ich war zum ersten Mal verliebt und hatte überhaupt keine Ahnung, ob ich noch Kind sein will oder schon erwachsen. Das alles hat sich schon ziemlich schwierig angefühlt. Aber Matthias trägt noch etwas anderes mit sich herum.
Und dann habe ich ja auch mit 12 Jahren angefangen zu merken, dass ich auf Männer stehe. Und das war dann ein zusätzliches Thema, was irgendwie auch schwierig war. Ja, zumal es ja auch einfach überhaupt gar keine Vorbilder da gab. Und ich wusste auch gar nicht, mit wem kann ich darüber sprechen. Also eigentlich hatte ich eher das Gefühl, man kann da nicht drüber sprechen.
Ungefähr in derselben Zeit geht er zum Konfirmationsunterricht. In einem evangelischen Dorf Anfang der Nullerjahre gehört es zum guten Ton, dass die Jugendlichen konfirmiert werden. Und damals macht man das halt mit, weil es am Ende eine große Feier und viele Geschenke gibt.
In meiner Konfirmationsgruppe war aber eben der erste Junge, in den ich mich verliebt hatte dann auch. Und das war dann zufällig der Sohn vom Pastor. Das hat auch einfach dafür gesorgt, dass ich das nochmal interessanter fand, dass ich irgendwie dann auch wirklich viel bei der Familie mit dabei war im Alltag und auch nochmal erleben konnte, wie ist denn eigentlich so ein behütetes Elternhaus.
Zwei große Lebensthemen von Matthias entwickeln sich zu der Zeit parallel. Seine Homosexualität und sein Engagement in der Kirche. In der Gemeinde und der Pastorenfamilie fühlt er sich richtig wohl. Den Pastor nimmt Matthias als ruhigen, nachdenklichen Menschen wahr. Er vertraut ihm. Ein kompletter Gegensatz zu den chaotischen Familienverhältnissen, aus denen er kommt. Mit der Homosexualität ist es nicht so einfach. Matthias hat keine Ahnung, was mit ihm los ist und warum er andere Jungs interessant findet. Mit Gleichaltrigen darüber zu sprechen, kommt für ihn nicht in Frage. Schwul ist an der Schule ein Schimpfwort.
Ja, und dann ist es einfach unheimlich schwierig, das auch Leuten zu erzählen, denen man näher steht in der Familie, weil alles in der Gesellschaft, besonders auf dem Land, ja einem sagt, das ist nicht richtig. Also eigentlich ist es richtig, man heiratet, man bekommt Kinder, man baut sich eine Familie auf, man baut ein Haus, man ist irgendwie im Vereinsleben dabei, das sind alles so Sachen, die man auf dem Land so macht, aber Schwulsein gehört eben nicht dazu.
Matthias bleibt mit seinen Gedanken und Gefühlen allein. 4 Jahre lang. Mit 16 gibt er sich einen Ruck und vertraut sich dem Pastor an.
Und da war eben die Reaktion auch, das ist okay, dass du so fühlst, aber ausleben darf man das nicht. Und das habe ich dann eben auch gelernt in dem Kontext, in dem Rahmen, in dem ich mich halt eigentlich sicher und wohlgefühlt habe und habe dann auch gedacht, ja gut, also das ist dann so, dann darf man das nicht ausleben.
In der Gemeinde hat Matthias noch eine andere Bezugsperson, die für ihn sogar noch wichtiger ist als der Pastor, der Diakon. Ich musste auch recherchieren, was ein Diakon eigentlich genau macht. In der evangelischen Kirche ist ein Diakon ein Gemeindemitarbeiter, der mit Kindern, Jugendlichen oder Menschen in schwierigen Lebenslagen arbeitet, sie seelsorgerisch begleitet und auch im Gottesdienst mitwirkt. Ein Kirchenamt also. Der Diakon in Matthias Gemeinde ist so der typische Machertyp. Er hat immer viele Projekte und Ideen gleichzeitig, organisiert Pfadfinderfreizeiten und ist richtig charismatisch. Für Matthias ist er ein echtes Vorbild. Auch dem Diakon vertraut sich Matthias an. Und auch der sagt, Homosexualität ausleben, das geht gar nicht.
Also das Perfide daran ist ja, dass man denkt, dass es richtig ist, was einem da gesagt wird, weil man den Personen vertraut, weil man da verwurzelt ist und weil man davon ausgeht, dass die nur das Beste für einen wollen. Und man steckt sich dann ja natürlich Ziele, okay, ich muss das irgendwie hinkriegen, ich muss gucken, dass ich in eine Hetero-Beziehung komme, ich muss rausfinden, wie man das schaffen kann, diese Gefühle loszuwerden.
Ich finde das echt eine schlimme Vorstellung. Du beginnst dich als junger Mensch gerade selbst zu entdecken und dann sagen dir deine einzigen echten Bezugspersonen, du bist falsch, so wie du bist, das darf nicht sein. Matthias versteckt sein Schwulsein. Er datet nicht. Damals war es sowieso komplizierter, jemanden kennenzulernen, weil es ja die vielen Dating-Apps noch gar nicht gab. Er versucht, sich auf die Dinge zu fokussieren, bei denen er sich wohlfühlt. Er engagiert sich in seiner Gemeinde, hilft zum Beispiel auf Jugendfreizeiten. Als Jugendlicher wächst in Matthias der Wunsch, selbst Diakon zu werden. Dafür braucht er aber erstmal irgendeine abgeschlossene Berufsausbildung. Die ganze Zeit hat er noch zu Hause gewohnt, bei seiner Mutter und seinem Stiefvater. Mit 16 zieht er gemeinsam mit seiner Schwester aus und beginnt eine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann.
Erstmal das Gefühl der Freiheit, was man bekommen hat. Das war einfach total cool, weil man wirklich alles frei entscheiden konnte. Gleichzeitig wusste man überhaupt noch gar nicht, was das eigentlich alles bedeutet, wenn man jetzt eine eigene Wohnung hat und dann noch hier Nebenkosten und Fahrtkosten zur Arbeit und man muss ja auch noch irgendwie Lebensmittel bezahlen.
Die Ausbildung macht ihm Spaß, aber für ihn ist klar, sie ist nur eine Zwischenstation. Seine Zukunft sieht er in der Kirche. In dieser Zeit hat Matthias seine ersten Dates mit Männern. Aber sofort meldet sich das schlechte Gewissen. Einerseits ist er der Wunsch, sich auszuprobieren. Andererseits das Gefühl, eigentlich ist es falsch, was ich mache. Ich darf das nicht. Ein permanentes Spannungsfeld also. Nach der Ausbildung geht Matthias für ein freiwilliges soziales Jahr nach Armenien. Dort verteilt er Hilfsgüter, gibt Deutsch- und Englischunterricht, arbeitet an Bauprojekten für benachteiligte Familien mit. Er taucht völlig ein in diese andere Welt und hat das Gefühl, etwas bewegen zu können. Und seine Sexualität?
Das war da gar nicht Thema, weil Homosexualität ist in Armenien auch generell schwierig. Es ist halt ein christliches Land mit einer sehr frommen orthodoxen Kirche. Also ich kenne Leute aus Armenien, die schwul sind, aber die hätten das da auch nicht offen ausgelebt.
Als Matthias wieder in Deutschland ist, beginnt er wie geplant eine Ausbildung zum Diakon. Dafür geht er auf ein Berufskolleg, das wie eine Art Internat funktioniert. Untergebracht ist es in einem alten Gutshaus mit botanischem Garten. Matthias und seine Mitschüler müssen feste Aufgaben übernehmen. Gartendienst, Küchendienst, Gottesdienste, die morgendliche Andacht.
Es wird erwartet, dass alle, die die Ausbildung da machen, da auch wohnen. Das war wie eine riesige WG einfach von Leuten, die ja irgendwie das gleiche Ziel, die gleichen Interessen haben.
Die Ausbildung ist zweigleisig angelegt. Matthias wird Erzieher und Diakon. 2 Jahre Ausbildung zum Erzieher, 1 Jahr theologische Ausbildung. Danach kommt noch ein Praxisjahr. In dieser Zeit spricht Matthias offener über seine Homosexualität. Seine Mitschüler wissen davon und auch die Dozenten im Berufskolleg.
Da war auch die gleiche Antwort wie in meiner Heimatgemeinde, dass man es nicht ausleben soll. Da wurde mir auch dann das erste Mal Seelsorge empfohlen. Das habe ich auch gemacht tatsächlich. Ich war dann bei einem Seelsorger in Hannover.
Geschichten darüber, dass man Homosexualität mit Psychotherapie in den Griff bekommen will, kenne ich eigentlich nur aus Erzählungen über die 70er oder 80er Jahre. Aber wir sind hier am Beginn der 2010er. Ich finde die Vorstellung völlig verrückt, dass Matthias zu dem Zeitpunkt so etwas immer noch wirklich erlebt. Der Seelsorger gibt ihm konkrete Hausaufgaben. Matthias soll Tagebuch führen, Situationen aufschreiben, in denen diese Versuchung auftaucht. Liegt es am Stress? Ist es Einsamkeit, Überforderung?
Und man glaubt ja selber die ganze Zeit, das ist falsch. Wenn ich das auslebe, ist es falsch. Man denkt auch jedes Mal, ach Mist, jetzt fühle ich schon wieder so.
Es ist eine permanente Selbstkontrolle, mit der Matthias da lebt. Ein ständiges sich in Frage stellen.
Also das Fazit war am Ende, dass das wahrscheinlich auch viel mit meiner Biografie zu tun hat, mit der Familienkonstellation, mit meinen Eltern und der Scheidung. Und es ging viel darum, das dann aufzuarbeiten. Das habe ich auch gemacht. Aber es hat ja einfach auch nichts daran geändert, wer ich bin und wie ich fühle. Also es hat mir persönlich wirklich geholfen, aber mich nicht verändert.
Sein Praxisjahr macht Matthias in einer Kleinstadt in der Nähe von Bielefeld. Die Gemeinde ist ziemlich konservativ. Matthias hat nicht das Gefühl, dass er sich hier outen könnte. Trotzdem bleibt er nach der Ausbildung, bekommt in der Gemeinde eine Vollzeitstelle als Diakon. Ein Leben außerhalb der Kirche gibt es für ihn eigentlich nicht. Der Übergang zwischen Job und Freizeit ist fließend. Die Jugendarbeit findet oft abends statt. Dazu kommen die ehrenamtliche Mitarbeit in seiner ehemaligen Heimatgemeinde und die Ferienfreizeiten.
Das eine ist das Empfinden und die Sexualität nicht auszuleben, aber das schwingt ja noch viel mehr mit. Wie gebe ich mich? Wie spreche ich? Wie trete ich auf? Wie kleide ich mich? Was für Interessen habe ich? Besonders, wenn man in einem Umfeld ist, in dem man nicht geoutet ist, da ist es dann ja für mich noch umso wichtiger gewesen, denen keine Indizien zu geben, zu denken, ich wäre homosexuell. Ich bin dadurch quasi gezwungen, mich permanent in meiner Existenz und in meiner Identität zu beschneiden.
Ein paar queere Menschen kennt Matthias inzwischen. Aber sie sind keine Vorbilder, im Gegenteil. Er denkt, die sind schwach, die machen das falsch, die leben ihre Neigung aus. Gleichzeitig fühlt er sich in seinem Beruf ziemlich wohl.
Ja, ich habe da weiter gearbeitet. Und würde da wahrscheinlich noch heute arbeiten. Ich hatte zu dem Zeitpunkt das Gefühl, ich bin da richtig und ich kann da was bewirken. Ich war nicht unglücklich. Vielleicht kann man das irgendwie beschreiben mit einem Haustier, was gar nicht weiß, wie es ist, freilebend zu sein. Deshalb habe ich es auch nicht vermisst.
Wenn Matthias doch mal einen attraktiven Mann kennenlernt, zieht er jedes Mal schnell die Handbremse. Immer wieder löscht er auch seine Accounts in den Datingportalen und meldet sich dann in einem schwachen Moment doch wieder an. An so einem Tag fängt er an, intensiv mit Tobi zu chatten.
Und dann haben wir uns getroffen und haben zusammen gekocht. Das war katastrophal, es war ganz schlechtes Essen. Ein Cannelloni-Auflaufgericht und es hat einfach vorne und hinten nicht funktioniert und es hat auch überhaupt nicht geschmeckt. Tobi hat noch ein Glas Rotwein auf meine Couch gekippt. Ja, und wir haben wirklich einfach nur da gesessen und dann haben wir einfach den ganzen Abend geredet. Also wir haben uns zum Abendessen kochen getroffen und wir haben bis 3 Uhr nachts dann noch geredet.
Matthias macht von Anfang an klar, küssen ist nicht. Er baut einen Schutzring um sich auf. Trotzdem wird es ein total schöner Abend.
Tja, und dann war Tobi weg und ich musste am nächsten Tag arbeiten. Und als ich da dann morgens hingegangen bin, habe ich gedacht, krass, der ist es vielleicht. Puh, das hat mich so durcheinander gewirbelt. Also ich war im Büro, aber ich war eigentlich nur da und habe Kaffee getrunken und konnte gar nichts arbeiten, weil ich gar nicht klar denken konnte. Dann haben wir an dem Tag noch weiter geschrieben und dann kam so, ja, ich musste dann auch was beichten. Also ich bin eigentlich nicht 29, ich bin 32. Ach so, ja, und ich habe übrigens auch ein Kind.
Als ich mich mit Matze getroffen habe, war für mich zu dem Zeitraum auf jeden Fall klar, dass ich alles will, aber keine Beziehung. Weil ich habe gedacht, ich war jetzt 10 Jahre in einer Beziehung, von 20 bis 30 quasi. Erstmal ist auch gerade so viel los mit irgendwie einer frischen Trennung, mit einem kleinen Kind. Und dachte, auf jeden Fall gehe ich nicht sofort wieder in eine Beziehung. Das wäre ja richtig crazy.
Ein paar Monate, bevor er Matthias kennenlernt, lebt Tobi noch mit einer Frau zusammen. Sie haben ein gemeinsames Kind, Paul. Der ist erst 4 Jahre alt. Das Studium ist gerade frisch abgeschlossen. Sie verdienen endlich eigenes Geld.
Und trotzdem habe ich gedacht, so richtig glücklich und zufrieden fühlt sich's für mich nicht an. Also ich hatte wirklich so absurde Situationen, dass wir mit den befreundeten Nachbarn in dem großen Garten, den wir damals hatten, saßen am Lagerfeuer und die Kinder haben gespielt und ich habe irgendwie gedacht, ich fühle mich wie im falschen Film. Was mache ich hier?
Zur selben Zeit chattet Tobi oft mit einem Bekannten, einem schwulen Mann. Tobi findet interessant, was er erzählt. Er fragt sich, bin ich vielleicht auch homosexuell?
Also wenn ich irgendwie den Gedanken hatte, hat er mich manchmal so bis ins Innerste erschüttert, weil ich dachte, wenn ich diesen Gedanken, den ich jetzt gerade in dieser Sekunde habe, dass das so sein könnte, zu Ende denke, das bringt meine Welt ins Wanken. Und deswegen habe ich gedacht, ich packe das auf jeden Fall sofort wieder ganz tief irgendwie weg.
In der Beziehung zu seiner Frau geht Tobi immer mehr auf Abstand, bis er sich trennt und seine Familie zerbricht.
Ich glaube, so schlecht ging es mir noch nie in meinem Leben. Ich habe, glaube ich, irgendwie 10 Kilo abgenommen. Saß im Zug auf dem Weg zur Arbeit und habe einfach nur geheult.
Zweimal datet Tobi nach der Trennung von seiner Frau einen Mann. Ein bisschen Film gucken, ein bisschen knutschen. Es fühlt sich komisch an und aufregend gleichzeitig. Und dann trifft er Matthias. Der Abend mit dem misslungenen Cannelloni-Gericht und dem umgekippten Rotwein. Ihr wisst schon.
Das allererste Mal war die Option im Raum, dass ich dem nachgehe und dass ich damit aber auch ganz bewusst entscheide, alles, was ich bis dahin gemacht habe, schmeiße ich weg.
Was in diesem Moment im Raum steht, ist viel mehr als nur ein Flirt. Matthias hat fast sein ganzes Leben der Kirche gewidmet. Er wohnt sogar direkt neben der Kirche. Und dort ist Homosexualität ja komplett tabu. An dem, was da gerade zwischen den beiden passiert, hängt ein ganzer Lebensentwurf.
Im Prinzip war klar, wenn ich mich jetzt für ihn entscheide, und eigentlich hatte ich das schon, dann ist die Ausbildung weg, dann muss ich in einer anderen Berufssparte arbeiten. Dann muss ich auch eigentlich meinen Wohnort wechseln. Direkt an dem Morgen war das eigentlich klar. Mit einer Einschränkung, ich habe nicht damit gerechnet, dass er das will.
Was mich richtig beeindruckt, Matthias hat überhaupt keine Angst davor, dass sich sein Leben komplett ändert. Er ist sich einfach nur unsicher, ob Tobi seine Gefühle erwidert. Aber diese leisen Zweifel gehen schnell vorbei. Denn auch Tobi will Matthias wiedersehen. Sie treffen sich immer öfter. Niemand weiß davon. Die beiden sind von Anfang an ehrlich miteinander. Dass Tobi ein kleines Kind mit in diese Beziehung bringt, ist für Matthias kein Problem. Und dass Matthias kaum Beziehungserfahrungen hat, ist für Tobi nicht wichtig. Ziemlich schnell entsteht bei ihnen der Wunsch nach einem gemeinsamen Leben. Aber Matthias wird das Gefühl einfach nicht los, sich falsch zu verhalten. Tobi macht das richtig wütend. Er ist sehr locker und tolerant aufgewachsen und hat mit der Kirche überhaupt nichts am Hut.
Alles, was er gesagt hat mit Kirche und warum das nicht geht, hat auf völliges Unverständnis bei mir gestoßen. Also hat sich alles in mir gesträubt. Was ich natürlich behutsam und ganz gut verpackt ausgedrückt habe, aber gedacht, nein, so kann ich nicht leben oder so will ich nicht in eine Beziehung sein. Das war mir von vornherein absolut klar.
Matthias tut sich schwer, von heute auf morgen all das abzuschütteln, was ihn über Jahre geprägt hat. Internalisierte Homophobie nennt er das heute.
Ich war ja indoktriniert genug, um zu denken, ist alles richtig. Am Anfang habe ich ja auch noch so mein religiöses Leben weitergeführt, also gebetet, Bibel gelesen, solche Dinge gemacht. Und also ich hatte dann immer das Gefühl, ich muss das auch machen, um quasi so Abbitte zu leisten.
Das Zusammensein mit Tobi fühlt sich für Matthias trotzdem richtig an. Dieses Gefühl, wir gehören zusammen, wir kriegen das schon irgendwie geregelt, das ist stärker als alles andere. Die beiden verbringen jede freie Minute miteinander. Und dann ziehen sie zusammen nach Münster. Ein völlig neuer Lebensabschnitt beginnt. Tobi studiert nochmal, er will Lehrer werden. Und Matthias findet schnell eine Stelle als Erzieher. In Münster können sie offen leben. Es gibt eine queere Szene. Sie sind niemandem Erklärungen schuldig. Eines Tages lüften sie auch das Geheimnis gegenüber Tobis Familie.
Ich wusste, ich werde keine negativen Erfahrungen von meiner Familie erfahren. Mein Vater hat mir einen High Five gegeben, hat sich gefreut.
Ich finde es wirklich toll, diese Selbstverständlichkeit, mit der Tobis Familie auf sein Schwulsein reagiert. Die sagen, wir freuen uns für dich, dass du so glücklich bist. Und diese Geborgenheit hilft auch Matthias, sich kritisch mit seiner Vergangenheit und der Prägung durch die Kirche zu beschäftigen.
Ich wusste ja selber gar nicht, wer ich bin. Wenn ich jetzt mal die Kirche weglasse, was bleibt dann noch über?
Ganz von der Kirche lösen will Matthias sich zu diesem Zeitpunkt noch nicht. In Münster schreibt er mehrere Kirchengemeinden an. Er möchte sich ehrenamtlich engagieren. Dass er schwul ist und in einer Beziehung lebt, sagt er offen. Kein Versteckspiel mehr. Aber die Antworten sind eindeutig. Er bekommt Absagen. Eine Mitarbeit, selbst ehrenamtlich, sei in dieser Lebenssituation nicht tragbar. Matthias ist davon ziemlich geschockt. Aber er merkt auch, wie gut ihm das tut, der Abstand zur Kirche. Und dass da ein neues Leben auf ihn wartet.
Zum Beispiel, wie führt man eine Beziehung? Eine Beziehung muss monogam sein. Muss eine Beziehung monogam sein? So, mittlerweile glaube ich nicht mehr. Zwei unserer besten Freundinnen sind vor einem Jahr Mütter geworden und ich war der Spender. Also, wie sieht Familie aus? Mutter, Vater, Kind? Und das Witzige ist, je mehr ich mich darauf einlasse, frei zu entdecken, wer ich bin, desto weniger wichtig ist mir, was die Gesellschaft darüber denkt. Und in diese Beziehung zu gehen, war der allererste Schritt dahin. Und in dem Moment, in dem ich diesen Schritt gemacht habe, war ich ja schon außerhalb der Norm der Gesellschaft. Also konnte ich jetzt auch ganz frei drüber nachdenken, wer bin ich denn dann, wenn alles andere mal weg ist. Und das kann ich jetzt machen. Ja.
Matthias arbeitet heute als Tagesvater. Sein Job macht ihm viel Freude. Und er findet Anschluss in der queeren Community in Münster. Mit der Zeit wächst in ihm auch das Bedürfnis, sein altes Umfeld zu konfrontieren.
Die haben nie Grund, sich wirklich mit dem Thema zu beschäftigen und mal ernsthaft drüber nachzudenken. Und das wollte ich gerne ändern und hatte aber das Gefühl, ich brauche irgendwie eine Methode, eine Plattform, wie ich da rankomme. Und das ist dann für mich Drag geworden.
Viele von euch kennen sicher Drag-Shows. Aber für die, die es nicht kennen, Drag ist eine Performancekunst, die Geschlechterrollen bewusst in Frage stellt. Sie ist eng mit der queeren Community verbunden. Für viele ist Drag Ausdruck von Empowerment und auch von Widerstand, meistens in Form von Shows, Tanz oder Comedy. Matthias wird auf Instagram aktiv, hat Auftritte in Clubs der queeren Szene, in Buchhandlungen oder an Schulen. Aus der Kirche ist er ausgetreten.
Ich habe ja immer gelernt, so wie ich bin und wie ich empfinde, das ist nicht richtig. Und das geht ja nicht weg, nur weil man dann den Kontext wechselt. Und dieses Selbstbild zu verändern, das braucht Zeit und unheimlich viel Reflexion. Viele Gespräche zwischen uns auch, die dafür total wichtig waren. Und ich glaube, es hat auch einfach gebraucht, dass ich nicht nur aus dem einen Kontext raus bin, sondern dass ich in einen anderen Kontext rein bin und nochmal von außen auch mit anderen Eindrücken auf diese Welt schauen konnte, aus der ich dann gekommen bin, um dann zu merken, vielleicht liegt der Fehler ja doch nicht bei mir.
In Statements unter seinen Videos erzählt Matthias von den Jahren, in denen er seine Sexualität unterdrücken musste. Die Dragshows sind sein Weg, seine Biografie zu verarbeiten. Menschen aus der queeren Community schreiben ihm, teilen ihre Geschichten, ihre Erfahrungen. Erstaunt, wie viel Diskriminierung es noch in der Kirche gibt.
Ich finde, das ist einfach ein Ding der Unmöglichkeit. Also es geht gar nicht besonders, einem jungen Menschen das zu erzählen. Und es ist ja nicht so, dass sie das mir mit 16 erzählen, sondern das ist das, was sie allen erzählen, egal wie alt sie sind. Wenn sie irgendwie eine Bibelstunde, eine Predigt oder was auch immer machen, das beeinflusst Menschen in ihrer Persönlichkeit so früh, so negativ. Und das trägt man halt dann jahrelang mit sich rum.
Wenn mir irgendwer begegnet, der irgendwie sagt, ich bin Christ, bin ich trotzdem erstmal innerlich 3 Schritte zurück, weil ich denke, ah, okay, alles klar, was für ein Christ? Also, weil ich da einfach auch durch diesen Umgang mit Matze einfach Dinge gehört habe, von denen ich nicht geglaubt hätte, dass sie noch heute so in der Vehemenz existieren.
Aber diese Geschichte hat ein Happy End. Es ist fast schon zu kitschig, um wahr zu sein, aber es ist wahr. Matthias und Tobi haben sich ein schönes Leben aufgebaut. Sie sind seit 10 Jahren ein Paar, haben viele Freunde. In Münster fühlen sie sich zu Hause. 2022 haben sie geheiratet. Und Paul, Tobis Sohn aus erster Ehe, ist für Matthias unser Kind.
Eigentlich haben wir wirklich beide gelernt, in den Jahren Normen, Konventionen einfach über Bord zu werfen und zu gucken, wo gehen wir hin, was ist uns wichtig. Also ich habe das Gefühl, wir sind an einem Punkt, an dem wir eine viel reifere und ehrlichere Beziehung führen als die meisten Menschen, die versuchen, der Norm zu entsprechen. Und das liebe ich einfach sehr. Wir können Paar sein und gleichzeitig jeder uneingeschränkt er selbst.
Das war Mein Mensch. Heute Matthias und das queere Leben. Autor dieser Folge war Philipp Lämmerich. Diese und viele weitere Geschichten von Mein Mensch findet ihr in ARD Sounds und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert doch gerne auch unseren Kanal, dann bekommt ihr jede neue Folge automatisch. Ich bin Natalia Juselewitsch. Mein Mensch ist eine Produktion von SWR Kultur. Hört auch unbedingt nächste Woche wieder rein. Da erzähle ich euch von Katrin, die seit ihrer Kindheit immer wieder mit Krankheiten und Abschieden konfrontiert ist. Erst eine völlig unerwartete Begegnung mit einem Clown verändert alles. Und Katrin findet einen Weg, um Menschen am Lebensende zu begegnen. Und jetzt noch ein Podcast-Tipp, der total gut zum Thema passt. Er heißt Familiengeheimnisse. Sag mir, wer ich bin. In jeder Familie gibt es Geheimnisse. Kleine Verschwiegenheiten, aber auch große Lebenslügen, die ganze Generationen prägen. Host Tembi Wolf trifft für den Podcast Menschen, die geschwiegen haben oder belogen wurden. Sie erzählen von dem Moment, in dem sich alles ändert, weil das Geheimnis ans Licht kommt. Zum Beispiel bei Mike. Er wächst ohne Vater auf und mit 15 findet er heraus, dass sein Vater ein Räuber und Mörder war. Familiengeheimnisse. Den Link findet ihr in den Shownotes.